Ich sag dir, wie es ist. Ich bin ein kleines bisschen neidisch, als ich gesehen habe, was du da erleben darfst, mein Lieber, in Boston. Mir war gar nicht bewusst, dass du so nah dran bist an den Squirrels vor Ort und dass du auch so eine Freude für Parkbänke hast wie ich.
Ja, wir sind ja beide auch schon in dem Alter, wo man sich wirklich gerne in den Park setzt und kleinere Säugetiere oder Vögel füttert. Aber ich sag mal so, das ist jetzt nicht unbedingt eine große Errungenschaft, dass einen die Squirrels im Boston Common aus der Hand essen. Da glaube ich, jeder, der mit einer Tüte wie ich Nussmix da ankommt, der wird bedient. Von daher, ich denke, das schaffst du auch.
Aber ja, das Kleingedruckte ist, ich war noch nie einmal in Boston im Winter, aber nur weil ich so wegen Flugproblemen hatte, nichts von der Stadt. Aber ich stelle mir das wunderschön vor. Werden wir sicherlich gleich nochmal kurz drüber reden. Mein Name ist Nico Becks, bin bei mir Dre Vogt. Das ist Triple Double, euer kleiner kurzer Check über die NBA-Woche. Und da machen wir natürlich als erstes außerhalb meiner 6 Fragen kurzes Update eurer Reise. Heute geht's zurück, ne? Aber wie war's?
Gut, mein Wetter hat echt Glück. Bis auf jetzt einen Tag, wo es ein bisschen geschneit hat in New York, war zwar kalt, aber schön Sonne ist draußen, wie so oft in New York irgendwie auch zur Jahreszeit. Und als wir nach Boston gefahren sind, gut, aber auch nicht so schön, aber quasi sobald wir dann hier waren, einfach echt geiles Wetter, Sonnenschein, Schnee liegt hier noch, im Gegensatz zu New York. Wie gesagt, Boston Common ist ja so ein großer Park, der älteste öffentliche Park in den USA. Da war ich gestern. Das ist einfach so geil, weil dann gibt es dann halt dann wirklich so, ja, du kannst dann halt Eis laufen. Also ich glaube nicht, dass das alles schon von alleine zugefroren ist. Ich denke, dass die auch so ein bisschen da vielleicht nachhelfen oder so. Jeweils spielen Leute da Eishockey und so. Also wirklich richtig, richtig cool. Und im Vergleich zu New York ist hier alles ja auch eine Ecke laid back. Ne? Also alles ein bisschen easy. Die Stadt ist nicht so hektisch. Und ich denke mir fast so, fuck, wären wir doch mal vielleicht ein paar Tage vorher gekommen. Boston total geil, New York super, alle sind super zufrieden. Also was ich so gehört habe, ist ja von allen Mitreisenden. Die Spiele hätten vielleicht ein bisschen knapper sein können, wir hatten gestern das einzige knappe Spiel. Die Pelicans waren zu Gast mit Daniel Theis und Zion Williamson. Und das war da wirklich bis zum Ende spannend. Aber gut, die Spiele kann man sich halt nicht aussuchen. Wir haben ein paar coole Leistungen von ein paar Spielern gesehen. Am Ende nochmal ein Thriller hier in Boston mit guter Stimmung. Ich denke, alles in allem hat sich auf jeden Fall gelohnt, ja.
Ich bleib dabei, nächstes Mal komme ich mit. Februar geht es ja sicher weiter, glaube ich, auch schon sold out.
Genau, am 22. geht es nach Florida, dann Orlando und Miami. Freue ich mich drauf. Da wollte ich dann auch einige deutsche Spieler, denen wir zujubeln können, hoffentlich dann auch wieder Franz Wagner. Aber natürlich ein ganz anderer Trip dann. Das ist ja ein bisschen mehr Urlaub so mit Hotel quasi direkt am Strand in Miami. Vielleicht gönne ich mir dieses Mal auch wirklich mal so einen Vergnügungspark. Mal gucken. Aber das wird schön. Schön ein bisschen Sonne tanken Ende Februar, Anfang März.
Ey, ich gönne es dir auf jeden Fall von ganzem Herzen. Wir befinden uns ja jetzt auch gerade so in einer Phase, wo so wir den Hügel so, glaube ich, so ein bisschen überschreiten. Ne? Wir sind in der Halbzeit, oder? Also so langsam ist so. Können wir heute mal so ein kleines bisschen so quasi Halbzeitzeugnisse vergeben, so ein kleines bisschen gucken. Wo stehen wir gerade so in dieser Saison? Was würdest du gerade so, wie würdest du es einschätzen?
Ja, bis zum Bergfest haben wir noch ein bisschen, aber nicht mehr lange. Also nächste Woche, wenn wir dann aufnehmen, dann werden wir die Saisonhalbzeit schon durch haben. Von daher, wir sind so an so einem Punkt, wo jetzt wirklich eigentlich alle Teams, bis auf vielleicht die jetzt arg durch welche Verletzungen gebeutelt sind, jeder weiß, wo er steht. Ne, wenn wir jetzt auf die Tabelle gucken, das haben wir gerade so im Schnitt, so 38 Spiele, Orlando sogar schon 41. Wir gucken da drauf und dann sehen wir zum Beispiel im Osten, Cleveland ist Erster mit 33 Siegen, 5 Niederlagen. Das hätte, glaube ich, keiner vor der Saison erwartet, selbst Cleveland nicht. Washington ist ganz unten mit 6 und 31. Das hat man schon erwartet vor der Saison. Vielleicht nicht in der Eklatanz, so schlecht ist, aber die schlechteste war klar. Aber das ist jetzt die Wahrheit. Also es ist nicht so, dass man sagt, jetzt hatten die einen leichten Spielplan oder da war jetzt irgendwie, ihr habt ein bisschen Glück dabei. Also nein, das ist schon ein gutes Abbild. Und das Gleiche gilt für die Western Conference auch. Sicherlich eine Zwischendrin so ist natürlich gerade auch im Osten brutal knapp, im Westen brutal knapp, wenn man sieht, Platz 6 bis Platz 12 trennen im Endeffekt 2 Siege. da ist natürlich, ne, da wissen wir nicht, ob das jetzt am Ende so aussehen wird, wie es jetzt aussieht. Aber generell kann man jetzt sagen, alle Teams wissen, wer sie sind. Alle Teams haben eine gute Idee, was funktioniert, was nicht funktioniert und wer vielleicht Hilfe braucht. So. Und, oder wer vielleicht auch sagt, okay, wir sind auf dem Holzweg hier. Jetzt können wir auch gerne mal was verändern. Und wir haben jetzt schon oft über Jimmy Butler gesprochen. Wir haben gestern hier die Pelicans gesehen. Da war im Presseraum auch natürlich das Thema, hey, was machen die jetzt eigentlich mit Zion Williamson, der gestern mal wieder gespielt hat. Den haben sie für eine Woche öffentlich angezählt. Wurde ja ein Spiel gesperrt, weil er zu spät kam zum Teamflieger. Gott sei Dank war das Spiel, bevor wir ihn dann gesehen haben. Da war er wenigstens ausgeruht gestern. Aber dass das rauskam, was der Grund war, war schon bemerkenswert. Und dann, dass die Franchise auch noch hat erklärt, naja, das war auch nicht das erste Mal, dass er diese Saison zu spät kam. Ein Spieler, der ja eigentlich verletzt ist, die ganze Zeit schon. Da hat man jetzt wirklich klar gesehen, nein, die wollen dem jetzt wirklich knallhart sagen, pass auf, Junge, also das ist jetzt vorbei hier mit Larifari. Dein Vertrag ist eh nicht garantiert die nächsten Jahre. Du musst hier mal Vollgas geben. Lass uns ja nicht mehr auf der Nase rumtanzen. Also das war schon ein starkes Statement. Und da weiß man mal trotzdem nicht, was machen die jetzt mit dem. Gibt's auch noch einen Trade? Was mit Brandon Ingram? Der wird ja Free Agent. Konnte sich nicht auf einen neuen Deal einigen. Die suchen seit Ewigkeiten nach einem Trade für den. Ne, und das ist ein bisschen jetzt wie das, ich bin jetzt kein großer Literatur-Konnoisseur, vielleicht weißt du das. Also ein bisschen wie wir warten auf Godot. Das weiß ich auch schon, dass Godot halt nicht kommt. So, aber die Frage ist jetzt auf den NBA übertragen, kommt denn jetzt der große Trade von Jimmy Butler? Und auf den warten momentan wie alle. Kommt ein Trade von Brandon Ingram? Ne, zum Beispiel ein Spieler wie Zach LaVine, der eigentlich gute Leistungen bringt, der sich nicht zu Schulden kommen lässt, gerade außer, dass er viel Geld verdient, für einen Vertrag, der, naja, oder für Leistungen, die den Vertrag vielleicht ganz rechtfertigen, aber eigentlich gut spielt, der muss jetzt warten, bis er irgendwie vielleicht einen neuen Arbeitgeber findet, weil Chicago ihn loswerden möchte, bis die anderen beiden großen Namen da erstmal vom Markt sind. Also alle sind jetzt ein bisschen in der Lauerstellung, wann fällt dieser große Dominostein, Jimmy Butler, oder fällt er eben auch nicht, aber es braucht eine Klarheit da und dann kann auch was verändert werden, dann kann es Trades geben, auch größere Trades, nicht nur kleinere. Von daher ist ein bisschen alle so in Lauerstellung, dann haben wir ja das All-Star-Weekend in ein paar Wochen. Am 6. Februar ist schon Trade-Deadline und bis dahin wird es noch eine Menge telefoniert, eine Menge verhandelt und jetzt lohnt es sich auch wirklich jeden Tag morgens zu checken, nicht nur die Boxscores, sondern auch, was hat ein Shams Charania zum Beispiel bei ESPN verkündet, denn die Trades werden jetzt nach und nach kommen. Hoffentlich auch bald ein großer, aber auf jeden Fall auch demnächst ein paar kleinere.
Ja, alles klar. Also ich merke auch schon, wir befinden uns gerade an so einem Punkt, wo man wieder das Feuer in die Finger bekommt. So, denn jetzt wird es langsam ernst, jetzt werden sich Teams sammeln, der All-Star-Break, auf den wir zugehen. Die Leute, die lange dabei sind, wissen, dass das ja auch immer noch wirklich so eine Halbzeit dieser Saison ist. Ab da werden es im Zweifel auch nochmal andere Teams. Wir wollen heute aber natürlich uns ein kleines bisschen mal darauf besinnen, wo wir gerade stehen und was quasi auch die Leute dahin gebracht hat und wie wir oder vor allem du sie dafür einordnen würdest. Denn natürlich gibt es am Ende der Saison Awards. Jetzt gibt es zu viele, aber kannst du so einen kleinen Überblick geben, so, keine Ahnung, MVP, Defensive Player, Six Man. Wen würdest du gerade welchen Award vergeben? Stand jetzt.
Ja, das sind einfach die wichtigsten Macher. Vielleicht MVP, Rookie des Jahres, Defensive Player of the Year, Most Improved und Coach. Ich glaube, das sind so die, das sind Meat and Potatoes, wie die Amerikaner sagen. Ja. Also MVP gibt es für meine Begriffe momentan, ja, vor allem natürlich zwei Kandidaten. Da haben wir zu einem Nikola Jokic, ne, der Denver da am Rennen hält. Ich meine, eigentlich verrückt, dass die auf Platz 4 stehen im Westen und auch nur zwei Siege davon entfernt sind, Zweiter zu sein, wenn man weiß, eben, dass da eigentlich außerhalb von Jokic nichts richtig läuft und die eigentlich Verletzungen haben. Eh eine dünne Personaldecke, keinen richtigen zweiten Star und Jokic macht eben, plockert weiter und die gewinnen trotzdem genug Spiele, um eben um Heimvorteil mitzuspielen in der ersten Runde. Also einfach eigentlich verrückt. Und man gibt ja genug Advanced Stats, die noch als klar den einflussreichsten, wertvollsten, das heißt ja nur Most Improved Spieler ausweisen. Aber für mich ist er jetzt an dem Punkt trotzdem nur am Platz 2, auch wenn es super knapp ist und kann gut sein, dass es am Ende des Jahres anders aussieht. Denn beim Most Improved Player, auch wenn es natürlich ein Spieler-Award ist, man muss schon mal gucken, auch ist das Team erfolgreich. Mhm. Und es gibt so ein paar Schwellen, finde ich, die so genau werden müssen. Also erstmal, glaube ich, du kannst geile Zahlen auflegen, aber wenn dein Team nicht ernsthaft um die Conference-Finals, Mitspieler, also ums Halbfinale im Endeffekt, dann finde ich, kannst du nicht MVP werden. Dann ist das eher so gute Statistiken in einem schlechten Team, so wie Russell Westbrook vor ein paar Jahren. Und da ist natürlich jetzt Jokic nicht drin in dieser, dass ihn das disqualifizieren würde. Aber ist ein bisschen in dem nächsten Ding, wo man sagt, okay, aber man muss ja schon ein bisschen genauer drauf gucken, wenn man zwei Spieler hat, die junge vergleichbare Leistung bringen, ist das eine Team von dem einen Spiel vielleicht viel erfolgreicher als das andere. Und dann sind wir bei Oklahoma City und Shai Gilgeous-Alexander.
Ja, ja.
Weil die haben 6 Spiele verloren bis jetzt. Die hatten einen unglaublichen Lauf, bis sie dann gegen Cleveland verloren haben, 15 Spiele in Folge gewonnen. Das ist die mit Abstand beste Verteidigung. Und im Angriff, auch wenn sie jemanden haben wie Jalen Williams zum Beispiel, ne, der natürlich noch ein bisschen was lernen muss zum Coaster, aber schon auf einem guten Weg ist, der Angriff ist vor allem SGA. Und Shai Gilgeous-Alexander ist einfach, ich habe ihn jetzt auch im Garden, wir haben mal wieder live gesehen, das ist einfach immer wieder eine Offenbarung, weil er einfach, es gibt, glaube ich, ich weiß nicht, gibt es einen Spieler, vielleicht noch Kyrie Irving oder so, aber selbst bei dem würde ich es nicht sagen. Also ich glaube, SGA ist der Mann, der so die beste Balance in der Liga hat, die beste Körperkontrolle. Wenn du den spielen siehst, der ist gar nicht so klein, wie man denkt, der ist schon ein bisschen größer, als er im Fernsehen aussieht, aber wie der manövriert, so, der ist nie außer Kontrolle. Du denkst nie, der hat so irgendwie die Balance verloren und wirft irgendwie, selbst wenn er einen Fadeaway wirft, so denkt man irgendwie, das ist alles gewollt, das ist alles, das ist mit so einem Lineal vorher berechnet, das ist einfach wahnsinnig gut. So, und der scored, wenn die scoren müssen, der blockt sogar Würfe. Der ist das Herz und die Seele dieser Mannschaft. Und einfach, wie gesagt, holt ja auch die schweren Körbe. Von daher, das ist jetzt mein MVP-Stand heute.
Ja.
Wenn Denver dann näher rankommt, gar keine Frage, dann können wir vielleicht drüber sprechen, dass der da vielleicht mit reingreift.
Ist aber ein spannender ansonsten, MVP, weil ich das Gefühl habe, dass wir jetzt da auf den klassischen Listen nicht auftauchen. Sportlich total logisch. Da hast du ja sogar du mich abgeholt jetzt in den letzten Wochen, damit, dass man da gar nicht dran vorbeigehen kann. Und trotzdem fühlt sich es irgendwie so ganz geil an, dass irgendwie, ich finde es wirklich ganz geil an, dass das so. Das ist ein MVP, den nicht jeder sofort so sich auf ein Plakat malen würde.
Ja, also ein Grund, glaube ich, den man immer sagen muss bei MVP ist halt, ich meine, die Punkte sind klar, 31,5 pro Spiel, das ist halt mit das Beste in der Liga. Was bei ihm aber, glaube ich, immer was in der Vergangenheit wehgetan hat, ist eben so, dass natürlich viele Kollegen und die Journalisten stimmen ja ab, immer dann gucken, okay, für Rebounds und Assists hat denn jemand und da steht er bei jeweils so knapp 6. Ja, wenn natürlich auch das wie Doncic oder wie Jokic oder ein Antetokounmpo, die dann eigentlich Triple-Double halt hinlegen, warum soll ich dann für den stimmen, der nur 6 Rebounds und 6 Assists halt macht? Aber jetzt sind wir an dem Punkt, ne, wo man einfach sagen muss, diese Counting-Stats, ja, die sind auch wichtig, gar keine Frage, aber wenn man sich alles anguckt und auch so ein bisschen, weil das MVP-Board ist ja auch nicht definiert. Ne? Es geht ja nicht darum, dass man jetzt so die ganzen Zahlen da eingibt in irgendeine Formel und was am Ende rauskommt, das ist der MVP. Sondern es ist ja auch so ein bisschen, wie gesagt, die Bedeutung für die jeweilige Mannschaft. Und verstehe mich nicht falsch, ne? Jokic hat natürlich die überragende Bedeutung für Denver, nimmt den da raus und dann bricht eigentlich alles zusammen. Aber dadurch, dass Oklahoma City da so weit vorne steht, so viel Abstand auch vorne steht und es jetzt keinen zweiten Superstar neben ihm gibt, denke ich, ist da SGA da jetzt gerade die richtige Wahl. Rookie des Jahres, muss ich sagen, habe ich jemanden stehen, der es nicht werden wird, weil er kein Spiel mehr bestreiten wird dieses Jahr. Und das ist Jared McCain von den 76ers. Meniskusriss, leider Gottes gehabt, ist ja eh eine gebrauchte Saison für Philly bisher. Und bevor er aber rausgegangen ist, war er ja so die Offenbarung dieser Rookie-Class. Und hat jetzt, sagt, 23 Spiele gemacht. Das wird nicht reichen, nur am Ende halt, wie gesagt, MVP-Award mit nach Hause zu nehmen. War der 16. Pick, also außerhalb der Lottery, ne? Das sind ja nur die ersten 14 Wahlrechte. Aber er hat aufgelegt jetzt in diesen 23 Spielen 15,3 Punkte, ne, 2,4 Rebounds, 2,6 Assists. Hat knapp 6 Dreier genommen mit 38% Trefferquote, also richtig gut. Aus dem Zweierbereich auch sehr gut getroffen. Wirklich kam sofort an, hat komplett funktioniert. Hat auch geil auf YouTube abgeliefert, muss man sagen. Das ist vielleicht in der Hinsicht aber eher nebensächlich hier. Aber wie gesagt, er ist verletzt. Er wird es am Ende nicht werden. Aber ist auch okay. Da haben sie echt einen gefunden mit Jared McCain, den sie in den nächsten Jahren wahrscheinlich dann dem Tyrese Maxey stellen können. Da haben sie echt einen guten Backcourt. Von daher, ja, herzlichen Glückwunsch. Problem ist nämlich auch, dass sich kein anderer wirklich jetzt so anbietet bisher. Also McCain führt alle Rookies bei den Punkten an. hat auch ja auch mit Abstand die wichtigste Rolle gespielt, jetzt so in den ersten Wochen. Klar kann man über Tristan da Silva sprechen, der hat ja auch dann durch die ganze Verletzung in Orlando da viel gespielt hat, Zach Edey in Memphis. Aber Jeremy Cain, das jetzt bis hierhin meine Nummer 1, geht ja auch bisher nur bis hierhin mit diesem Voting hier, von daher fühle ich mich da gut mit. Defensive Player of the Year, da wissen wir jetzt schon genau, das wird genau der sein, der es am Ende auch gewinnen wird und wahrscheinlich auch die nächsten 10 Jahre. Victor Wembanyama von den Spurs. Also fällt mir ein bisschen schwer, darüber zu reden, weil
das ist so krass. Ich weiß jetzt schon, ich bin kein Freund von so Superlativen. Da habe ich immer mein Problem mit. So, ich weiß jetzt schon, dass der mich in ein paar Jahren zu Tode nerven wird, weil der einfach zu viel kann. Das ist auch die komplette neue Veränderung dieses Spiels, ne?
Ja, eine Veränderung des Spiels würde ich nicht sagen, weil nicht so, dass wir, glaube ich, in 10 oder 20 Jahren jedes Team einen Wembanyama hat, sondern ich glaube, das wird schon ziemliche Ausnahmestellung bleiben. Ich meine, klar, wenn wir so Janus und sein gucken, Kopf kleiner, okay, aber das war ja schon ein krasser Evolutionssprung, und aber da sehen wir jetzt auch keine 10 Janisse. Nee, aber Wembanyama ist einfach, ich sag, alles, was ich runterbete, jetzt ist Nummer 1 bei den Blocks natürlich. Naja, dann gibt es solche Advanced Stats, so Defensive Box Plus Minus und so, wo er Erster ist. Kann ich alles hinbeten, würde überhaupt nicht gerecht werden dem, was Wembanyama, das er im Halbfeld anrichtet. Und weißt du, wenn man nicht Basketball spielt, das ist vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen. Wenn du halt Basketball spielst und da gibt es dann auf der anderen Seite, der irgendwie ja relativ lang ist, das ist meist so eine Grundvoraussetzung, aber einfach einer, der dir so in den Kopf reinkriegt, dass du irgendwann zum Beispiel denkst, und wenn immer du zum Korb dribbelst, Alter, wo ist der? Dass du immer so guckst, wo, in dem Fall, wo steht Wembanyama? Weil du einfach immer das Gefühl hast, egal was ich mache, der ist dann da und blockt halt meinen Wurf. Und den Wurf geblockt zu bekommen, weißt du, viele denken immer so, ja, hier Poster, dankt einer über dich rüber, das ist ja, oh, das ist ja bitter und schlimm und oh, danach kannst du ja nicht mehr ins Spiel gucken. Scheiß drauf, das kann passieren, so, das ist gar kein Problem. Das ist meistens auch direkt wieder gelöscht. Wenn dich aber einer blockt, das ist halt immer scheiße, wenn wir ehrlich sind. So, ne? Das ist eigentlich das Peinliche, weil du denkst, oh, fuck, das hätte ich anders machen können. Da immer, das ist immer so mehr als so ein kleiner Stich ins Herz, wenn ich immer blocke. So, und das heißt, der kriecht halt bei allen in die Köpfe rein. Und das ist einfach krass, dass, obwohl das so ist, ich trotzdem sagen würde, es ist noch nicht bei allen angekommen, was der eigentlich kann auf dem Feld. Sonst hätte der auch keine 4 Blocks. Weißt du, was ich meine? Also, der ist zwar einer, der eine super Bedrohung ist für jeden, der da im Angriff gegen die Spurs spielt, aber der ist so gut und so ungewöhnlich und so krass, dass trotzdem noch Leute noch nicht ganz verstanden haben, was sie machen können gegen den und was eben nicht. Und deswegen hat er eben diese 4 Blocks. Also mit der Länge, mit der Beweglichkeit, auch mit dieser Gier, ich weiß nicht, ob du das Spiel erinnerst gegen die Knicks am Christmas Day, wie der auch, der rennt hinterher, der geht hinter Leute hinterher, wo er gar nicht dabei sein sollte mehr, und versucht die halt zu blocken und schlägt da auf den Ball. Und das ist einfach, also wie gesagt, ich glaube, die nächsten Jahre, 5 bis 10 Jahre, ist wahrscheinlich immer der Defensive Player of the Year, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass irgendwer das besser kann als Victor Wembanyama, ehrlich gesagt.
Traurige Aussichten, noch fast ein kleines bisschen, aber ja. Aber auch beeindruckend dann, wieder, denn da gehe ich mit dir mit. Das ist dann im Zweifel ja auch einfach was Besonderes, was man erleben darf.
Auf jeden Fall. Und ich meine, wir hatten noch Shotblocker, das ist ja auch mal die alten. Ich weiß nicht, wie viele ältere hier zuhören, aber so wie Manute Bowl oder Mark Eaton, weißt du, 220, 230 Leute, die einfach lang waren und sich so halbwegs bewegen konnten. Okay, cool. Aber die sind ja einfach von ihrer Wirklichkeit überhaupt nichts vergleichen mit Wembanyama, der hat viel mehr eine Bälle bekommen kann. Und vor allem auch, damals war es dann auch so, oder mit Mutombo mit seinen 4 Blocks pro Spiel.
Hot in my house.
Da konnte man ihm auch am Korb bleiben, weil da keiner an der Dreierlinie rumstand, großartig. Die da standen, haben eh nicht geworfen oder ganz wenig. Immer wenn man, ja, man muss ja auch an die Dreierlinie raus, muss lange Wege gehen. Das ist unfassbar. Dann kommen wir zum Most Improved. Traditionell der Award, der am schwersten ist, finde ich, weil der Sermon, der immer kommt, egal in welchem Podcast ich das behandle. Eigentlich stimmen die Leute nur dafür ab, wer im Vergleich zum Vorjahr den höchsten Anstieg bei den Punkten hatte, sag ich mal. So, und es ist natürlich auch eine Idee, die man verfolgen kann. Ich würde aber denken, das ist relativ simpel gedacht.
Deswegen sind wir ja
natürlich,
hier.
Ne,
du musst anders denken.
Ja, genau. Und das Ding ist halt, weißt du, eigentlich müsste man ja sagen, bei Most Improved, also der Spieler, der sich am meisten verbessert hat. kann das korrelieren mit mehr Punkten? Mit Sicherheit. Gar keine Frage. Ich würde immer aber vermuten wollen, wenn jemand, keine Ahnung, vorher sich 8 Punkte gemacht hat, warum macht er 18, dass der kaum über Nacht oder halt über einen Sommer auf einmal gelernt hat, wie man wirft, wie man, was weiß ich, Korbleger macht, sondern, und dass der halt vorher auch nicht minder bemittelt war, basketballerisch, und plötzlich hat er das Licht gesehen, sondern ich würde davon ausgehen wollen, dass sich seine Rolle verändert hat, weil das ja jemand anders, was vielleicht getradet wurde, oder generell, der halt jung war und der Veteran hat vorher noch gespielt und dann wurde der Veteran weggeschickt oder sowas. Und das kann für mich dann nicht unbedingt ausschlaggebend sein für Most Improved. Man muss sich trotzdem drauf gucken, weil man eigentlich ja die Frage beantworten will, wer hat sich verbessert? Also wer ist jetzt ein besserer Basketball? Also wer kann bessere Situationen auf dem Feld lesen? Wer löst Sachen besser? Sicherlich, wer hat auch vielleicht seinen Wurf verbessert, etc. pp. Mhm. Das ist eine Sache. Die andere Sache ist, ich finde es immer relativ dumm, wenn ich ehrlich bin, zu sagen, na, ich wähle einfach den Typen, der letztes Jahr Rookie war und sich nicht in der Liga auskannte und jetzt im zweiten Jahr weiß er, wie es läuft und jetzt macht er halt irgendwie 10 Punkte mehr. Ich denke so, naja, also er war ja Rookie letztes Jahr. Es ist ja eingepreist, dass du dich vom Jahr 1 zu Jahr 2 verbesserst. Sicherlich irgendwo auch von Jahr 2 zu 3, aber ich sehe jetzt nicht so die große Leistung. Klar gibt es Ausnahmen, wenn jemand eklatant auf einmal dann, wie gesagt, einen riesigen Sprung macht, auch von seinen Skills her, dann lass ja mit mir reden. Aber generell sind bei mir, wenn ich das nicht abstimme dafür und mein Podcast das auch argumentiere, sage ich immer, Zweitjahresprofis sind mir halt generell erstmal raus. So. Wenn das jetzt alles weiß, dann weiß man vielleicht auch besser zu verstehen, warum ich hier jetzt, ich habe 3 Namen hier drauf, die alle eigentlich statistisch jetzt keinen riesigen Sprung gemacht haben. Deswegen möchte ich darüber auch gar nicht großartig sprechen hier. Und zwar sind das Kate Cunningham, Evan Mobley und Jalen Johnson. Also eigentlich 3 Spieler, die schon recht etabliert sind in der Liga, die alle aber auch bisher ihre Probleme hatten, wo man für alle jetzt auch genug Gegenargumente finden kann, denke ich, die jetzt hier zu wählen.
Lass mal abholen, wo die spielen.
Genau, Cunningham in Detroit, Mobley in Cleveland und Johnson in Atlanta. Und Johnson hätte vergangenes Jahr, war er auch groß in der Verlosung mit drin, finde ich, nochmal einen Sprung nach vorne gemacht, allein mit dem Volumen von Abschlüssen, die er jetzt nimmt und so. Wahrscheinlich würde ich ihn aber jetzt hier nur erstmal nennen, wird wahrscheinlich momentan nicht für ihn stimmen, sondern ich würde entweder für Cunningham oder für Mobley stimmen. Und bei Mobley ist es so, der hat einen echten Sprung gemacht. Ne? Der nimmt mehr Dreier, der trifft seine Dreier besser. Ich finde, der hat von seiner Mentalität her, wie er jetzt auch den Korb attackiert, wie er eben offensiv agiert, was in den letzten Jahren immer noch so ein bisschen, ja, zaghaft war. Und man dachte immer, der weiß ja überhaupt, was der will, so im Angriff. Also irgendwie war der so ein bisschen immer zwischen den Welten, als Big Man, der eigentlich auch ein bisschen werfen kann. Und das kommt jetzt alles viel, viel, mit viel, viel mehr Druck alles daher. Und er ist ja auch wahrscheinlich mit der größte Grund, neben seinem Coach, zu dem wir gleich noch kommen, dass die Cavs eben da stehen, wo sie jetzt stehen, eben als bestes Team der Liga momentan, von der Bilanz her. Ich würde aber trotzdem für Cunningham hier stimmen, weil Cunningham einfach, der war bisher in seiner Karriere, der hat immer wieder mal gezeigt, dass er kann. Auch die Zahlen, die jetzt hauptsächlich hat er gezeigt. Aber dann war er halt verletzt. Oder dann lief es irgendwie doch nicht so. Dann fehlte auch so ein bisschen die Mannschaft. Es gab bei dem Team oftmals keinen echten Dreierschützen. Und dann ist es natürlich für den Spieler einfach auch schwer, zum Korb zu kommen, wenn du immer mit dem Drive und dem Wurf hantierst, aber der Drive eigentlich nicht geht, weil es immer zugestellt ist. Ja. Aber Cunningham dieses Jahr einfach klarer Anführer dieser Detroit Pistons, die echt Spaß machen. Man sieht einfach jetzt, dass er angekommen ist in der Liga, dass er weiß, was er will. Mit dem neuen Coach und der Hilfe an der Dreierlinie. Das ist einfach einer, der auch wirklich so im Dunstkreis des All-Star-Games sich befindet und einfach der Spieler jetzt ist, den man so ein bisschen bei der Draft halt erwartet hatte. Und deshalb würde ich zustande jetzt sagen, Kate Cunningham, einfach weil das jetzt ein runder Basketballer ist und hoffen mal, dass er sich nicht verletzt. Was sonst immer passiert ist, aber sonst ist es einfach, der macht total Spaß auf jeden Fall.
Ist schon ein interessanter Insight, weil du den natürlich nicht mitkriegst, ne? Also und ich glaube, von der Auswahl wäre ich da auch mit dabei, weil es halt schon aus der Bodensatz von Detroit, wenn du dann besser wirst, dann ist es schon auch ein Grund, sich da mal ein Award zu erhaschen. Insofern bin ich voll mit dabei, aber wahrscheinlich ein Name, der dem oberflächlichen NBA-Gucker, zum Beispiel wie mir, auch gar nicht so ein Begriff ist. Also wieder einer für euch, den ihr mal vielleicht ein kleines bisschen im Auge haben solltet. Sixth Man ist nicht so. Das ist ja früher mal der, den ich mochte. Aber.
Ja, aber das finde ich immer ein bisschen schwierig, weil deswegen habe ich auch nicht mit reingenommen, weil es ist eben so, im Endeffekt musst du ja nur mehr Spiele von der Bank gekommen sein, als gestartet zu sein, ja, um dich dafür zu qualifizieren. Das ist am Ende des Jahres manchmal schon ein bisschen weird, wenn du dann Spieler drin hast, die vielleicht ein, zwei Spiele mehr halt von der Bank kamen. Dann ist auch da so, dass natürlich dann viele mal sagen, ja, die meisten Punkte macht und weniger gestartet ist, als er von der Bank kam. Das ist mein Best Six Man. Es gibt da ein paar Kandidaten, aber habe ich jetzt mal außen vor gelassen, weil ich denke immer, das ist so ein bisschen, das ist echt so ein Fischen im Trüben oft. Und da würde ich dann noch einfach warten wollen, bis wir dann mehr gesehen haben von der Saison.
Ja.
Weil es im Endeffekt auch nicht so die, nicht so, ehrlich gesagt, für mich ist das nicht einer der Top 5 Awards.
Ja, das ist interessant. Das ist natürlich medienwirksam ist er auf jeden Fall. Das ist, weil der ist einer, der mir immer direkt auffällt. Aber da du ja keinen Spieler der New York Knicks in irgendeiner Auswahl hattest und ich ja.
Aber der Coach fehlt noch. Sorry,
du Coach, Coach machen. Ah, ja, stimmt. Ne? Ja, sorry.
Ja, natürlich, Coach.
Sorry.
Ja, das, aber kann man schnell machen, das ist Kenny Atkinson. Also, ne, wenn du überlegst, der kommt zu der Mannschaft in Cleveland, die eigentlich, also, die haben keinen neuen Spieler bekommen, ne? Also, die haben keinen dazu bekommen, der irgendwie, eine große Konsequenz hat.
Krass.
Und wir haben jetzt gesagt, die beste Bilanz der Liga, oder die meisten Siege, und die, also, das ist natürlich nah dran mit Oklahoma City. Aber, ja, und das liegt alles an dem. Klar, so ein bisschen mehr Gesundheit, so ist nicht. Ne, also Darius Garland ist dieses Jahr halt fitter als vergangenes Jahr, aber er ist ja derjenige, der die hat da zwei Dilemmas. Zum einen die beiden Guards, die beiden Big Men, das hat er jetzt alles, ne, also Garland und Mitchell, Evan Mobley und Jared Allen, er hat das alles auf ein tolles taktisches Fundament gestellt, deswegen gewinnen die auch so viel. Super, super guter Job, von daher klar Coach of the Year.
Ja, auch fair, sorry, dass ich darüber geflogen bin, weil der muss auf jeden Fall noch genannt werden. Ändert nichts an meiner Überleitungstatsache. Kein einziger Spieler der New York Knicks in deiner engen Auswahl hat Gründe. Und den möchte ich mal kurz auf den Grund gehen. Denn das Schöne ist, dass ich hier egoistisch, und ich habe ja versprochen, ich mache es nicht regelmäßig, aber ab und zu würde ich es machen. Wir sind in der Halbzeit, weitestgehend. New York Knicks stehen gut da. Und ehrlicherweise, wenn ich das sind so Sachen vorher der Saison, da zu stehen, ich bin sofort dabei. Aber ist das, also kann ich zufrieden sein? Wo stehen wir gerade? Gib mir mal eine Analyse, weil ich habe das Gefühl, so ganz, also so Titelträume sollte ich noch nicht haben gerade.
Nö, sie waren jetzt gerade in einer schlechten Phase auch, ne? Zwei der letzten 6 Spiele waren es, glaube ich, nur gewonnen. Jetzt gestern ja kanter Sieg gegen Milwaukee. Also wir haben ja die Partien gesehen gegen Orlando und Oklahoma City. Orlando komplett gesatzgeschwächt, haben das dann sogar mit 11 gewonnen. Gut, da fehlten auch Karl Anthony Towns und Deuce McBride. Jetzt gegen OKC waren alle mit dabei. Keine Chance gehabt, komplette Klatsche bekommen. Und eine Sache, die mir aufgefallen ist, und da würde ich es momentan auch runter verbuchen wollen, aus welchen Gründen noch immer, fehlt denen halt das, was die natürlich eigentlich in New York am höchsten halten. Man denkt ja immer, Broadway und das ist alles so Glitz und Glamour, aber nein, ich meine, die Fans im Garden, klar, klatschen die auch und machen U und A, wenn jemand durch die Beine dribbelt, aber die wollen halt am Ende des Tages, dass du halt arbeitest, dass du halt kämpfst, ne, dass du dich da reinwirfst und wirklich Basketball arbeitest. So.
Das ist der Grund, warum ich Fan der halt nichts gefallen. Das ist der Grund, warum ich Fan geworden bin. Die Truppe damit.
Und gerade Oklahoma City haben es aber auch gar nicht gemacht. Das war, also ich will nicht sagen, körperloser Basketball. Das war halt wirklich schon ein bisschen schwierig. Wie sie dann da, also gerade so Leute wie Anunoby und Bridges, das sind natürlich, gerade Anunoby ist echt ein breiter Flügel. Da war nichts mit Körperlichkeit, weder vorne noch hinten. Gegen Orlando war es ähnlich. Gegen OKC war auch natürlich relativ krass, dass jemand wie Hartenstein natürlich dann dahin gegangen ist und nochmal gezeigt hat, was sie da jetzt vermissen. Und ich will das jetzt gar nicht so als Dick gegen Karl Towns verstehen. Das ist halt ein anderer Spieler. Und es ist auch nicht so, dass Hartenstein da jetzt irgendwie, keine Ahnung, 20 Offensiv-Rebounds bekommen hat. Der hat nur einen bekommen, aber ne, dahin zu gehen, zu arbeiten, Vollgas zu geben, das fehlt mir einfach so ein bisschen. Jetzt können die Leute ja sagen, Thibodeau lässt die auch zu viel spielen und so. Weiß ich nicht. Also jemand wie Josh Hart, der gibt ja immer Vollgas. Aber von einigen anderen Kollegen fehlt es einfach wirklich. Und gut, das haben sie gestern gegen Milwaukee gewonnen. Das war aber auch so ein Spiel, wo Brunson aber von Anfang an dann super heiß war. Mal gucken. Also ich sage ja nach wie vor, denen fehlt noch ein Flügel. Da müssen sie noch nachbessern. Dann haben sie ja auch noch ein bisschen mehr Punch. So, aber ich glaube, ein bisschen mehr besinnen so auf diese Identität, die sie eigentlich, sag ich mal, ich will nicht sagen, dass die sie ausmacht. Vergangenes Jahr waren sie ja auch eher ein Team, was über die Offensive kam, aber sie waren zumindest Top 10 defensiv.
Sie waren kämpferisch.
Ja,
und sie haben genau diese emotionale DNA, die du beschreibst, die in New York einfach verlangt wird. Die hatten sie. Und ich frage mich, ob die Trades, die ja alle gebaut sind für, man macht das alles, bringt es aufs nächste Level, ob die wirklich diesen Effekt hatten. Ich traue schon Hartenstein und die Vincenzo und so ein kleines bisschen hinterher. Aber ich kann, wie gesagt, dazu bin ich dann zu weit weg. Ob das eine Nostalgie ist und ob sich im Zweifel das Team, das sich da jetzt aufstellt, auch noch wieder anders zeigen wird, wenn es dann in die erste Playoff-Runde geht. Was ja auch immer noch mal so ein Faktor ist. Bring das Schiff erstmal in die Playoffs. Du bist auf einem guten Platz, du gehst Boston und Cleveland erstmal aus dem Weg. Hast wahrscheinlich, was hast du denn? Milwaukee oder sowas alles vor der Brust. Und oder Miami oder ja, Detroit nicht, aber so, weißt du, dass es jetzt schon auch fast in Richtung Taktieren geht und wir sortieren uns ein bisschen, kann das auch sein?
Nee, ach Quatsch, nee, das nicht. Nee. Also ich würde es am ehesten daran festmachen wollen, dass sie sagen, vielleicht sind wirklich ein paar heavy Minuten, die sie da gegangen sind bisher. Vielleicht braucht es ein bisschen eine Rückbesinnung auf Defensive. Sie hatten ja ein paar Verletzungssorgen zwischendurch. Ich glaube einfach, dass Thibodeau sicherlich auch vielleicht den All-Star-Break nutzen wird. Da vielleicht so ein bisschen was neu zu justieren. Und dann würde ich erwarten wollen, dass sie dann spätestens nach dem All-Star-Break vielleicht ein bisschen so die Daumenschrauben anziehen. Aber weil sie haben das Personal dafür. Das ist aber in dem Fall, ich bin mal blöd, wenn man das sagt, aber es ist natürlich schon eine Mentalitätsfrage irgendwie. Vielleicht haben sie bisher zu viel übers Offensive geregelt. Aber das Schöne ist, sowas kann man ja in so einer langen Saison abstellen. Und da würde ich davon ausgehen, dass sie das noch hinbekommen.
Ich bin gespannt. Ich werde dich in ein paar Wochen wieder nerven und mal zugucken, wo es abläuft. Statistisch sieht das eigentlich alles mal als New York Knicks-Fan erstmal ganz gut aus hier. New York Giants-Fan nicht. Als New York Knicks-Fan kann ich damit leben. Lass uns mal einen kleinen Blick, und ich weiß, das ist ja eigentlich immer nicht so ganz dein Ding, aber ich finde, es macht sich gerade her. Ich habe so eine Nachricht gelesen, dass Silva irgendwie verletzt. Theis wieder da. Hartenstein toll gespielt gegen den Knicks. Kannst du einen kleinen Update geben, wie du die gerade alle so siehst, die Deutschen, so was noch da ist und was noch laufen kann als Spiel? Wie ist die Lage bei den Germans?
Am Ende ist es ja, wenn bis auf eine prominente Ausnahme, ja, natürlich schon so wie mit der Liga halt auch. Nur bei den Spielern wissen wir auch dann, wo sie stehen in der Saison. Außer es gibt Verletzungen oder es gibt sowas wie Trade. Und ich meine, bei den Wagner-Brüdern, bei Moritz wissen wir, die Saison ist vorbei mit seinem Kreuzbandriss. Da wissen wir leider auch, dass das nächste Fieberturnier dann auch flach fällt, was natürlich sehr doof ist. Bei Franz wird es noch ein bisschen dauern, so ich das verstehe. Ich habe ihn ja gesehen beim Aufwärmen. Das war alles noch sehr, sehr vorsichtig. Da müssen wir einfach abwarten, wir sind Muskelgeschichten. Ich meine, Banquero ist jetzt zurück. Der ist direkt eingeschlagen, was ich mit zwei gemacht habe, 27 Punkte im ersten Spiel. Da sieht man ja auch, dass die Magic da wahrscheinlich auch medizinischen Stab haben, der da gut drauf guckt und ist nichts überstürzt. Von daher warten wir, bis Franz wiederkommt. Ich denke, das wird wahrscheinlich noch in Februar sich reinziehen. Dann, wenn wir von vorne durchgehen, bei Dennis Schröder gab es natürlich diese große Verwerfung mit dem Trade nach Golden State. Da muss man auch sagen, bei Golden State läuft es auch nicht so. Hat aber sicherlich nichts mit dem Trade von Dennis zu tun, sondern Jonathan Kuminga, der so der junge Spieler ist dort, der wirklich auch in der Athletik mitbringt und auch mal ein bisschen was reißen kann, ist verletzt, jetzt schon länger mit einer Knöchelgeschichte. Dann haben sie viele Spieler, die ein bisschen Day-to-Day sind, ein bisschen angeschlagen sind. So ein Brandon Podchamski kommt nach wie vor nicht in die Saison wirklich rein. Ich glaube auch, dass da vielleicht so ein bisschen, es gibt so Phänomene, wenn Mannschaften halt dann zu oft vielleicht genannt werden, so Trade-Gerüchten. Wenn es auch schon mal einen Trade gab, in dem Fall zu Dennis, dann beginnt das Nachdenken vielleicht los bei gewissen Spielern. Und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht das gerade bei den Warriors so ein bisschen der Fall ist, weil sie natürlich mit in den Gerüchten dabei um Jimmy Butler und ne, die haben auch gesagt, die wollen was machen. Und vielleicht macht das was mit einer Mannschaft, wenn dann einfach Spieler vielleicht denken, wenn ich morgen aufwache und das Telefon klingelt, vielleicht bin ich dann schon weg. So, weißt du, was ich meine? Und ich kann mir gut vorstellen, dass das gepaart mit Kuminga fehlt, mit wir müssen Schröder erstmal einbauen, mit jemand wie Buddy Hield, der so in den ersten Saisonwochen irgendwie ja gar nicht daneben werfen konnte und jetzt aber natürlich dann doch eine Regression zur Mitte zeigt, dass da jetzt einfach viele Sachen zusammenkommen, die sie gerade nicht so weggepackt bekommen irgendwie. Ich meine, bei Hield, aber nur mal als Beispiel, in den ersten 5 Spielen hat er 21 Punkte aufgelegt. Im Dezember in den 13 Partien waren es 8. So, also das sind so Sachen, da kommt jetzt einiges zusammen. Für Dennis ist es schwer, weil ich meine, sie haben gesagt, wir wollen nicht, dass er sich komplett verändert, wir wollen es auch an ihn anpassen. Aber ich glaube, dieser Prozess von beiden Seiten ist noch nicht abgeschlossen. Also Dennis muss erstmal lernen, in einem System dort zu spielen und die müssen lernen, wenn er auf dem Feld ist, mit ihm zu spielen. Und seine Dreierquote bisher von 25% ist natürlich nicht das, was er sich selber auch vorstellt. Das ist ein Problem so. Aber warten wir es ab. Die brauchen ein bisschen Zeit. Mal gucken, was da noch für ein großer Move halt kommt. Silber habe ich ja hier auch gesehen. Ist natürlich ein bisschen, glaube ich, von allen Deutschen so der große Gewinner dieser ersten Monate, einfach weil durch Verletzungen da in Orlando von mal Spielzeit frei wurde, die man so für ihn nicht eingeplant hatte. Und er macht das einfach richtig gut. Ich glaube, Banchero hat das gestern gesagt, dass er meinte, ey, das Silber kannst du, egal mit wem, egal, was ich gegen wen, kannst ihn reinstellen, der kann jede Rolle spielen, der passt neben jeden Spieler. Super. Und das stimmt ja auch. Also ich habe mich ertappt dabei zum MSG, als ich da gesehen habe, man sitzt ja relativ weit oben. Wenn man die Augen ein bisschen zugekniffen hat und man sieht das Silver spielen, finde ich von den Bewegungen her, also nicht den Eurostep und so, aber man sieht halt schon irgendwie auch so ein bisschen Franz Wagner. So also vom Körperbau her, wie er sich bewegt, sehr geschmeidig. Ich glaube, an dem werden die noch eine Menge Freude haben in Orlando. Mhm. Und klar, das muss ich alles noch stabilisieren, noch gerade die Dreierquote und so, aber da gehe ich von aus, dass in einem zweiten Jahr spätestens passiert, oder vielleicht in der zweiten Saisonhälfte. Aber der ist natürlich absolut der Gewinner. Hartenstein haben wir gesehen. Der spielt, der macht sein Ding. Ich habe mit ihm auch ein bisschen gesprochen danach. Der scheint mega happy zu sein, wie es gerade läuft. Vollkommen angekommen da in der Mannschaft. Ist so ein bisschen natürlich der einzige Big Man jetzt, solange Chet Holmgren noch fehlt. Das Schöne ist aber bei dem, glaube ich, wirklich, egal wo die spielen, wann die spielen, was bei dem an dem Tag los war, der gibt eben 100%, der ballert. Jeden Ball geht er hinterher. Gefühlt finde ich als Passgeber, wird immer ein bisschen kreativer, ein bisschen mutiger. Viele Backdoor-Pässe gesehen gegen New York. Das ist natürlich in dem Fall auch nicht viel Defense, der nix spricht, aber macht viel mit dem Ball. Ich habe bei der Pressekonferenz vorher mit dem Trainer Mark Degenhold, der auch gesagt hat, ja, das ist so krass, dass da jemand wie Hartenstein, der bisher schon bei 6-7 Mannschaften war und sich jedes Mal angepasst hat. Jedes Mal sagt er, was braucht ihr von mir? Okay, das und das mache ich. Und dass die Thunder selber dabei sind, immer jetzt noch mehr auszuloten, was er alles noch kann und was sie alles noch einbauen können. Und das ist natürlich ein wahnsinnig gutes Zeichen. Das ist von daher absolut Leistungsträger. Ich will vielleicht sogar ehrlich sagen, wir von allen mal sprechen. Also wenn wir jetzt mal Franz rausnehmen, weil auf letztes spielt aber die beste Saison der Deutschen.
Ja, das ist krass. Und wirklich komplett überraschend, ne?
Ja, komplett weiß ich nicht, weil ja, haben du ja bist auch schon alles bei den Knicks gesehen.
Schon klar.
Aber dass er, ich sag mal, die Situation für ihn ist ein bisschen vergleichbar mit der Silva auch, ne? Dass sie durch Holmgrens Abwesenheit, das war die Frage vor der Saison, spielen die groß mit beiden, spielt nur einer von beiden, können die zusammen? Das haben wir noch nicht gesehen, weil erst war Hartenstein verletzt, dann jetzt Holmgren. Mal gucken, wann er jetzt wiederkommt, auch irgendwann jetzt zunächst. Da wird es dann spannend. Ansonsten habe ich natürlich auch einen Garden Hook Porti gesehen, auch im Spiel gegen Oklahoma City. Da gab es auch das direkte Duell Hartenstein gegen Porti. Ist nach wie vor ein Projekt natürlich. Mal gucken, ob da was passiert, wenn es auch noch einen Trade gibt, vielleicht von Mitchell Robinson, der ja noch fehlt bei den Knicks. Und vielleicht auch noch, weiß nicht, vielleicht Jericho Sims auch noch irgendwie gehen sollte. Was ich aber nicht glaube. Ich denke, dieses Jahr ist für Porti wahrscheinlich auch wirklich nur die Garbage Time vorgesehen. Dann nächstes Jahr. Nächstes Jahr kann ich mir vorstellen, dass er da dann eine größere Rolle bekommt. Und man hat es bei einer Szene gesehen. Er hat so einen Chase-Down-Block gehabt gegen OKC. Das ist einfach auch ein Athlet. Ne? Der kann wirklich zwischen den Körben hin und her rennen. Ich glaube, der sollte sich auch hart schon ein bisschen als Vorbild nehmen. Ich glaube, er ist auch jemand, der auch ein bisschen kreativ sein kann, so als Passgeber oben. Ich denke, von dem wird man noch was hören in New York. Thais als letzten, habe ich gestern hier gesehen. Gestern auch recht viel gespielt.
Ja.
Weil der ist halt ein Profi, ne? Der Mann ist über 30. Der macht sein Ding in einem schwierigen Umfeld, wie gesagt, in New Orleans. Und auch nicht weiß, wer ist in 2 Monaten noch da oder in 1 Monat noch da. Scheint so, aber ich habe es auch ja ein bisschen mit angeguckt und so, ne, ist da mit den Kollegen am Rumwitzeln. Ist nicht, dass er ist irgendwie da isoliert ist oder so, so sieht es nicht aus, dass, nur weil er jetzt nicht immer spielt. Der macht sein Ding, ist da, wenn sie ihn brauchen, auch wenn man vielleicht gestern sagen könnte, am Ende hätte vielleicht dann auch mal, hätten sie ihm den Ball durchstecken können für den Game-Winner, haben sie dann nicht gemacht. Na, das ist vielleicht ein anderes Thema. Thais macht sein Ding, sieht gut aus, sieht fit aus. Mal schauen. Irgendwie ist er ein bisschen verschenkt, finde ich da. Manchmal wünscht man sich ja solche Spiele einfach nochmal, vielleicht haben noch irgendwie noch eine Chance bekommen will, vielleicht durch einen Buyout irgendeine Mannschaft, die in den Playoffs mitspielt. Aber man
kann auch schneller passieren,
so,
als man.
Hauptsache verletzt sich nicht.
Ja, genau.
Kann passieren, natürlich.
Schneller passieren, als wir jetzt drüber nachdenken, ne?
Ja, ich meine, das ist bei so einem Spieler, der quasi Minimalgehalt bekommt, ist so ein bisschen, ist selten, dass die dann so irgendwie getradet werden oder so.
Ach, echt keine Ware mehr?
Nee, ich meine, das ist ein bisschen schwierig, weil klar, kannst du den traden, aber was kriegst du für den? Wenn er richtig gut ist, ich meine, jetzt, da ist es natürlich gut, aber es ist nicht so, dass man denken würde, die müssen jetzt da Details bekommen, weißt du, was ich meine? Und dann in so einem Trade, also in der Regel wäre es dann eher wahrscheinlich, hey, dass man dem Agenten sagt, pass auf, wir würden ja Daniel haben, aber irgendwie ein Trade, weiß ich nicht, macht jetzt für uns nicht so viel Sinn, könnt ihr nicht mit dem den Pelicans über einen Buyout verhandeln, dann sparen wir uns hier noch einen 2. Runden Draftpick oder sowas und dann nehmen wir ihn auf und dann verliert er im Endeffekt, was weiß ich, $100,000 oder sowas, aber spielt dann bei einem Playoff-Team mit so. Also von daher, mal abwarten, was da noch kommt.
Es wäre ihm zu wünschen am Ende des Tages. Wir haben immer noch 2 kleine Rubriken am Ende, die quasi auch Tradition sind in diesem Format und die gehen wir jetzt auch nochmal gemeinsam an. Denn du hast schon ein paar genannt und ich weiß nicht, ich gehe davon aus, dass wenn du die ganzen Namen nennst, der jetzt wieder ein anderer ist. Wer ist denn Player of the Week? Was ist denn so deine kleine Entdeckung, vielleicht auch von deiner Reise, weil du ihm quasi hautnah 16 Minuten zugucken konntest? 48.
Okay. Nee, gesehen habe ich ihn nicht. Ich bin jetzt nicht in der Arena, aber ich finde, man muss ja auch mal ein bisschen sägen, wenn andere sägen würde, der Kollege Per Günther jetzt sagen. Ich finde, Bradley Beal ist mein Player of the Week, weil das ist echt eine erstaunliche Entwicklung. Ne? Der kam ja vor nicht allzu langer Zeit nach Phoenix in diesem Trade und er hat ja neben LeBron James die beiden einzigen, die wirklich als Veteranen so eine No-Trade-Klausel haben, also bei jedem Transfer kann er das Veto einlegen. Und da hat er gesagt, ja, nee, von Washington nach Phoenix, ja, das würde ich gerne, das würde ich machen. Mit Booker spielen, Devin Booker, mit Kevin Durant Meisterschaften gewinnen, das möchte ich. Und jetzt, nicht allzu lange später, alles wird vor die Wand gefahren, es funktioniert vorne und hinten nicht. Das Team will ihn sofort loswerden, würde ihn super gerne eben für Jimmy Butler traden, wenn denn die Miami Heat ihn haben würden wollen oder ein anderes Team zum Dreier-Deal. Aber Beal möchte halt nicht weg, möchte eigentlich da bleiben. Und es gibt verschiedene so Videos im Netz kursieren, wie so Huddle sind und Huddle der Suns, sie stehen zusammen. Und der Huddle ist halt zu, Beal kommt nicht in den Huddle rein, solche Geschichten, irgendwie nach dem Motto, ey, die wollen unbedingt, dass er abhaut. Und das tut mir auch ein bisschen leid, weil natürlich trotzdem guter Basketball ist. B, es ist diese absurde, diese absurde Geschichte in der NBA halt, das Team, was halt Jimmy Butler unbedingt will, ihn nicht haben kann, weil der Spieler, den sie traden müssten, eben diese Klauselvertrag stehen hat, den Washington hätte die dem nie geben müssen damals. Haben sie aber. Und Phoenix hätte den halt mit dieser Klausel halt auch nicht holen dürfen, ehrlich gesagt. Naja, und irgendwie, also wer jetzt mit Bradley Beal Jersey rumläuft, der hat auf jeden Fall meinen absoluten Respekt verdient. Einfach weil der momentan wirklich ein bisschen leid tun kann, ehrlich gesagt.
Ja, schöne Geschichte, schöner Blickwinkel, tragisch. Bleibt eigentlich nur noch der Ausblick, ne? Du bist jetzt ja quasi auf dem Rückweg, das heißt, du wirst leider nichts mehr gucken können, obwohl ich sagen muss, ich habe das ja gesehen in deiner Story, du machst das ja genauso, ne? Jeden Fernseher an und dann auch Sport laufen lassen und ich habe dann auch, als ich immer, wenn ich drüben bin, kriege ich auch immer da viel, viel mehr mit, hier, keine Ahnung, was auch ESPN, hier ist, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Sportcenter da laufen lassen, alles aufsaugen, Sind da Highlights für dich mal rausgekommen für die nächste Woche? Was müssen wir beachten? Und machst du das in Deutschland dann genauso? 3 Fernseher, 3 Spiele?
Ich weiß nicht, ob ich in Deutschland jetzt ESPN Ocho kriege, ESPN 8. Weil da lief ja, ich weiß gar nicht, was war, am zweiten, dritten Tag, als ich hier war, lief da morgens Kickball, also quasi Baseball, nur dass du halt der Ball halt dann, Fußball war das so aus, jedenfalls haben sie dann so reingerollt, so quasi zum Batter, aber der hat halt den Ball getreten und der Rest war wie Baseball, Brennball, sag ich mal. Aber das war schon geil, weil das irgendwie, da zeigt man wieder, wie krass dann halt auch ESPN ist oder wie Händering die nach irgendwelchen Übertragungsrechten suchen. Das lief dann auf ESPN 2, lief vormittags irgendwie und ich meine, das war eine Übertragung aus so einem, es war kein Stadion, das war einfach so ein Baseballfeld, wie jeder Park hier eigentlich hat. Da saßen vielleicht 50 Leute, aber die ESPN-Kameras waren dabei. Und die haben es auch kommentiert wie eine World Series. Also war schon irgendwie geil. Das ist vielleicht so das Highlight gewesen bisher. Aber wir haben nächste Woche auf jeden Fall ein großes Highlight. Auch genau in einer Woche ist Martin Luther King Day. Und das ist ja so ein bisschen nach dem Christmas Day, so der zweite Basketballfeiertag dann hier in den USA. Ist nicht ganz so, ich merke, ich bin ein bisschen vorsichtig, weil es nicht ganz vergleichend ist, sage ich mal, mit dem Christmas Day Games, weil da zu spielen ist natürlich schon eine Auszeichnung auch für die Spieler und die Mannschaften. Das ist jetzt beim MLK Day nicht ganz so, aber man kriegt schon ganz gute Games eigentlich da geboten. Und das Schöne ist, aus deutscher Sicht, dass die eben um 18 Uhr anfangen. So, und dieses Mal ist das Lineup auch echt ganz nice. Also es ist jetzt kein absolutes Spitzenspiel dabei, aber jedes Spiel ist interessant. Und zwar um 18 Uhr geht's los mit Dallas gegen Charlotte. Wahrscheinlich ohne Luka Doncic, da gehe ich mal davon aus. Von daher ist es ein bisschen doof, aber LaMelo Ball sich anzugucken, das ist keine schlechte Idee. Und 18 Uhr, das ist ja so eine gute Zeit. Und das Schöne ist eben auch, dass es nicht alles, ich kommentiere das auch als Konferenz bei The Zone, NBA 360. Also wir springen von Spiel zu Spiel. Aber das Geile ist halt, dass die Spiele zeitversetzt laufen, aber eben nicht 5 Spiele gleichzeitig, wie es zum Beispiel beim Opening der Saison war. Also 18 Uhr Dallas gegen Charlotte, dann um 20 Uhr Detroit mit Kate Cunningham gegen Houston. Also die beiden, zwei sehr, sehr gute junge Mannschaften, zwei Brüder, die gegeneinander spielen, die Thompson-Zwillinge. Dann um 20.30 Uhr Minnesota mit Anthony Edwards gegen Ja Morant und die Memphis Grizzlies. Also auch das, da ist gut Feuer drin. Und dann um 21 Uhr Atlanta mit Trae Young und Co. Gegen deine Knicks. Also das sowieso immer vorher. Ist auch in New York, wenn ich mich ganz täusche. Ja,
der einzige Ort, wo er wirklich, glaube ich, da darf er nicht frei rumlaufen. Trae Young, oder? Zumindest nicht in Manhattan.
Ja. Mal gucken, ob er wieder auf dem Mittelkreis würfelt dann, wie beim Pokal. Dann um 21.30 Uhr, ich habe Bradley Beal angesprochen. Ist noch sicherlich mit dabei, aber dann geht's gegen Cleveland für Phoenix. Also ja, auch da kann man sich drauf freuen. Und dann um 23 Uhr dann der Abschluss, zumindest was die gute deutsche Zeit angeht, an dem Montag, wenn man das verpacken kann, um 23 Uhr noch ein Spiel zu gucken. Die Celtics zu Gast bei den Warriors, also mit Dennis Schröder natürlich, mit Steph Curry gegen die Celtics, die haben wir gestern auch gesehen, einfach echt auch eine krasse Truppe sind mit der Art und Weise, wie sie Basketball spielen, mit den ganzen Dreiern und so und wie gut die organisiert sind. Da können wir uns auch drauf freuen. Von daher MLK Day auf jeden Fall ab 18 Uhr dann auch ein deutscher Basketballfeiertag, würde ich sagen.
Mit Drill Vogt. Also spätestens dann schon Grund genug einzuschalten, genau wie hier in der nächsten Folge. Ich wünsche dir jetzt erstmal eine gute Reise. Sieh zu, dass du gut nach Hause kommst, nicht zu wehleidig werden. Ich habe das immer so ein kleines bisschen von da weg. Ich bin da gerne. Und ich freue mich, glaube ich, auch auf deine nächste Reise, die wir ja auch hier begleiten werden, weil ich da wieder ein kleines bisschen mitkommen werde. Mein nächstes Mal in Amerika dauert noch ein kleines bisschen. Sieh du erstmal zu, dass du heil nach Hause kommst. Und dann sprechen wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Triple Double. Mit mehr Neuigkeiten und mehr Fakten, die euch helfen, damit ihr wie ich jetzt über die Zeit auch, muss ich auch sagen, sind jetzt knapp 20 Folgen rum. Ich bin auf jeden Fall schlauer, als ich es jemals in einer NBA-Saison gewesen bin. Deswegen danke dir, Dre, euch und bis nächste Woche.